die Wendigen Wassers. Was? Lukas 10. Vers 25. Läuft? Okay. Okay. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter, also ein Schriftgelehrter, waren Leute, die die Gesetze Gottes erforscht haben, die Tiefen Gottes erkennen wollten, so die ja die meiste Zeit ihres Lebens halt damit verbracht haben, die Bibel zu studieren. Ne? So ein Theologen, wenn du so willst. Und so ein kluger Mensch, der sich auskennt mit Gott und seinem Wort, kommt zu Jesus jetzt, um ihn zu versuchen. Und er sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Eine gute Frage. Und er sprach zu ihm: Na, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Naja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Also der Typ kennt sich gut aus, so ein hat die Gesetze verstanden. Ne? So ein viele, denen es sehr wichtig ist, Gottes Wort zu studieren und ne, die auch einzelne Wörter rauspicken und haufenweise lesen und studieren und Kram, so ein da gibt es viele, die das tun, so ein, aber die nicht verstehen, was Gott eigentlich sagt und warum. Ja, das eigentlich sagt, was er sagt und warum die Gesetze gegeben sind und so weiter. Und so wird ihr Leben halt sehr strukturiert und trocken mit Gott. Ne? So ein, ist Gott ist eher im Kopf. So ein, und auch bei König David zum Beispiel, der gelebt hat, als es noch nicht so viele Schriften gab, aber der schon von Anfang an Gott suchte, so wie wir das heute tun als Christen, durch Christus, der hat es geliebt, in Zeit im Gesetz zu verbringen. Ne, Tag und Nacht sinnig über deine Gesetze nach, so, aber er, weil er Gott gesucht hat, so, war halt gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ne, und das, was er gesehen hat, was Gott schreibt, ist im Endeffekt, wenn du die Psalmen liest, so, die Summe vom Ganzen, deine Gesetze sind Liebe. Und so ist auch der Mann hier und er sucht anscheinend wirklich Gott, so, weil weil er einfach mehr sieht als nur die Gebote und das ordentlich Leben und das Nicht-Sündigen und sich an Gottes Regeln halten, den Gottesdienst so zu feiern, wie er das will, die Opfer so zu geben, wie Gott das befohlen hat, so ein ordentliches, göttliches Leben zu führen, sondern er sieht da drinnen, ja, es geht um die Liebe. Und in allererster Sache geht es darum, Gott zu lieben. Und das ist wichtig. Und wir dürfen es nicht vergessen, was Liebe ist. Ne? So, weil Liebe ist kein Gefühl. Ne? Jedenfalls nicht die Agape-Liebe. Und die Liebe, mit der wir Gott und unsere Nächsten und auch uns selbst lieben sollen. Ne? Sondern es ist eine Liebe, die lebt, um jemand anderes satt zu machen. Ne? Eine Liebe, die ganz praktisch ist. Das ist sozusagen das Leben des Gesetzes. Oder das Leben von dem neuen Menschen, der in uns ist. So, die Liebe streckt sich aus und gibt. So wie Gott, der alles gemacht hat und der eigentlich Anbetung verdient und Dank und Ehre und trotzdem kommt er da und dient uns. Ne? Begegnet uns, kommt in unsere Schwachheit rein so und kommt nicht ständig in unser Leben und sagt, hey, du preist mich gar nicht, du dankst mir gar nicht. Ne? Manchmal macht er das und dann kriegen wir das mit und denken so, ups, so ein, ich denke gerade nur an mich und deswegen bin ich so platt, so ein. Weißt du, aber Gott ist ein Gott, der diese Agape ist. Bei ihm geht es immer um andere. So, und das ist was, wo wir echt dankbar sein können, weil wir könnten auch einen Schöpfergott haben, der weit entfernt von der Agape sein kann. Ne? So ein Tyrann, so wie Satan oder so wie wir Menschen. Jemand, der sich irgendwo hinsetzt und Regeln macht und sagt, und jetzt regiere ich und du bist untertan und tust. Ansonsten Tod oder Strafe. Ne? Aber wir haben einen Gott, der anders tickt. Und zu diesem Christus soll immer ähnlicher werden. Ne? Immer mehr. So, und die Agape zu lernen und zu lieben zu lernen, so, ist das allererste und das mittendrin und das letzte, was wir lernen sollen und tun sollen. Alles, was wir tun sollen, sagt Christus, ist zu lieben. Wer liebt, der erfüllt alle Gesetze. Wer liebt, ist mir gleich. Wer liebt in meiner vollkommenen Liebe, so ein, in dem es kein Falsch, der hat Gemeinschaft. Und so ist es wichtig, hier zu gucken, womit wir lieben sollen. Gott, aber auch unsere Nächsten. Ne? Und zwar mit unserem ganzen Herzen. Und das Herz, das sind unsere Rechte. Ne? Das ist das, was uns wichtig ist. So ein, das, wofür wir uns überhaupt investieren. So ein, nicht nur Hobbys oder sonst irgendwas, sondern auch Menschen. Ne? Mit manchen Menschen investierst du dich mehr als in andere. Ne? So ein, mit Zeit, mit Kraft, mit Materiellem, mit was auch immer. Ne? So ein, und auch Gott gebührt das so, dass wir unsere Leben, die Zeit, die wir haben und auch die Ressourcen, die wir haben, auch unsere, so, dass wir ihm die schenken. So, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, dir soll das gehören, du sollst regieren und bestimmen. Ich lege meine Rechte und meine Träume zur Seite und ich vertraue dir, dass ich satt werde und voll werde im Leben. So wie du das tust. Christus hat auf alles verzichtet. Vom Thron runter als Schöpfung geworden und hat sich dann hingegeben, unschuldig. Und deswegen, wegen dieser Liebe, wegen dieser selbstlosen Liebe, ist auch sein Name der höchste. Über alle Himmel, über jeden, der gemacht wurde. Aber es ist nicht nur unser Leben und das, was wir geben können oder sagen können oder tun können, sondern die Liebe greift auch in die Kraft. Und das Kraft, Gott zu lieben mit meiner ganzen Kraft, das ist, was mir gerade möglich ist, zu tun. Praktisch zu werden, wirklich zu dienen, wirklich zu sagen, ja, ich suche dich im Lobpreis, ich will dir danken, ich möchte mich hingeben dir und das auch zu tun. Und das Ganze, wo war's? Ganz Herz, ganze Kraft, mein ganzes Denken. Auch da zu sagen, okay, Gott, ich möchte dich mit allem preisen und loben und dir dienen, und auch mit dem, was in meinem Kopf ist. Und da müssen wir gucken, mit was wir unsere Gedanken füllen. Ich meine, ich gucke mir ziemlich viel Schrott an bei Netflix oder YouTube oder sonst was. Das bleibt in meinen Gedanken, ob ich will oder nicht. Aber auch die Gespräche mit Menschen setzen sich fest in meinem Denken. Gerade abends, ich brauche immer so eine Stunde oder zwei oder drei oder fünf, ist egal. Aber ich brauche immer so meine Zeit, bevor ich einschlafe. Und da gehe ich alle Gespräche durch, die ich hatte vom Tag. Und alle Gedanken. Ne? Und es ist Wahnsinn, wie viel drinne bleibt. Ne? Und das beeinflusst. Von daher ist wichtig zu gucken, okay, was für Gedanken lasse ich rein in meinem Leben? Was soll mich wirklich beschäftigen? Wo ist wirklich eine gute Frucht oder was ist nützlich? Ne? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ne? Ich bin in allem frei durch Christus, aber nicht alles dient dem Guten. Ne? Das heißt, ich werde nicht bestraft, wenn ich was nicht Nützliches tue, aber es ist halt nicht dienlich. Und es bringt nichts außer Verlust. Von daher, ein weiser Mensch kontrolliert doch das und sagt nee, das ist gesund, davon will ich mehr und das ist für mich ungesund oder für andere, da schneide ich was ab. Und das Letzte, was er sagt, mit ganzer Seele, und doch das ist wichtig. Und viele Christen, die ich kennengelernt habe, die sehr ernst nehmen mit Gottes Wort und mit Heiligung und mit der Anbetung und mit dem Dienen auch für andere und so weiter, die alles richtig machen wollen und Gott gefallen wollen, was übrigens toll ist. Ne? Ich mag fromme Menschen. Ich mag auch das Wort fromm sehr, weil es nichts Unnatürliches sein sollte für einen Mensch Gottes. Ne? So ein Agnos zu sein, nett und barmherzig und gütig zu sein, die Sauberkeit und die Ordnung Gottes zu lieben. Ne? Das ist was Wundervolles. Und so möchte ich, dass mein ganzes Leben davon bestimmt wird. Auch zu Hause, mein Alltag. Ja. Aber was da oft verloren geht, und das ist den Pharisäern und Schriftgelehrten halt passiert, dass sie von vielen Denken und Tun und Ordnen die Gefühlswelt außen vor gelassen haben. Ja. David sagt in Psalm lobe den Herrn, meine Seele. Ne? So, die Seele ist das, was du hörst. Wenn du betest, deine Emotionen, das, was dich ausmacht als Mensch, das, was hochkommt und in einen anderen Körper reinkommt, so, das ist die Seele. Ne? Und wenn du weinst oder wenn du traurig bist oder dich freust, das ist die Seele. Alles das, was zu Gott schreit und laut wird als Person. So, und das ist wichtig, wir dürfen fühlen und Gott will das. Ne? Deswegen soll auch der Lobpreis... Deswegen soll auch der Lobpreis gehalten werden vom Volk Gottes, schon immer. Ne, Gott hatte im Tempel unter den Leviten eine ganze Band. Stämme, die nur dafür da waren, den Lobpreis zu machen, die Musik. Und das war ihm wichtig. So, und da gab es eine Ordnung. Ne? So ist es auch für uns heute wichtig. Auch Jesus sang noch ein Lied nach dem Passa und dann ging es los. Ne? Die Musik ist wichtig. Und viele, die viel denken, schalten das aus, aber es ist schade, weil so ein Schatz einfach verloren geht, den Gott dem Menschen geschenkt hat. Es ist eine Möglichkeit, seine Seele laut zu machen. Ne? So nicht nur die Gedanken und die Ordnung und all das zu geben, sondern auch sich selbst zu bringen vor Gott. Ne? Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir auch unsere Seele mit unserer Seele beten. Ne? Dass wir nicht nur irgendwelche Texte abstammeln, so, die wir gelernt haben in der Kirche, so oder von Mutti und Papi oder im Hauskreis, sondern dass wir uns selber darbringen, ne, und laut machen. Das ist wichtig. Wir dürfen mit den Trauernden trauern, mit dem Weinenden weinen. Wir dürfen mit unseren Flehen zu Gott kommen und bitten. Ne. Auch das ist ein Teil, der zu uns gehört. Wir sollen echt sein. Ne. Und schade ist es, wenn man Gott liebt mit seinem ganzen Verstand, mit seiner ganzen Kraft und mit seinem ganzen Herzen, ne, aber nicht mit seiner Seele. Weil das ist der Teil, der errettet wird. Und dem geht's eigentlich. Ja. Und wenn ich durchs Alte Testament gucke und durchs Neue, so, und dann sehe ich die großen Männer und Frauen Gottes, so, und das waren die, die ihre Seele gebracht haben. Die mit Gott geredet haben, als ob er da ist. Ja. Die Gott gesucht haben in jeder Situation. Und da waren heiligere Menschen dabei und weniger heile. So ein Gottesfürchtige oder ganz Gottlose, so wie Samson, so ein, aber trotzdem ihre Seele war bei Gott. Und es kommt darauf an, ne, man legt ja das Wort aus, so, ein, so wie Jesus das hier sagt zu ihm, so, ne, weil er wusste, dass er ihn versuchen will, und er dreht es einfach um, macht es persönlich und sagt so: Was sagt denn das Gesetz? Wie liest du es? Ne, wie interpretierst du es? So ein, und ich interpretiere natürlich auch so ein, und für mich war der Vers, lieb mich mit Ganzem, mit allem, so ein, immer eine Last, bis zu dem Punkt, wo mir klar geworden ist, so ein, aber das war ein Punkt, wo ich echt, ich konnte nicht fromm sein. Ich habe versucht, die Bibel zu lesen, aber es war Luft, es waren nur Worte und es war tot. So ein, ich habe versucht zu beten, aber ich hatte überhaupt keine Worte für Gott. Ne? Ich habe nichts gefunden, so wirklich so ein, was ausdrücken könnte, was ich fühle, oder ich habe ja selbst meine Situation nicht so verstanden. Ne? So ein, ich konnte auch nicht anbeten, sobald ich Gitarre genommen habe und gesungen habe, in dem Moment da, das waren nur Lieder singen und das war einfach tot und leer. So ein, ne? Falsch. So ein, ne? Aber in dem Moment saß ich da und ich habe mich geschämt, ne? Vor Gott. Und da hat Gott mich irgendwie berührt und zu mir geredet und gesagt so, hey, du gibst mir doch gerade alles, was du gerade hast. Du liebst mich gerade mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, die gerade da ist, und mit deinem ganzen Denken. Du suchst mich ja gerade in allem und mehr ist halt nicht. Und das reicht. Jetzt lass mich den Rest machen. So, ne? Von daher, wenn dein Herz auf Gott gerichtet ist und sagt so, Gott, ich suche dich und ich will dich komplett mit allem, was ich gerade bin, so, dann ist es egal, ob du gerade schwach bist, ne? Oder ob du gerade nichts fühlst oder als ob du nur gerade manchmal lebt man, glauben ja nur im Denken. Ne? Ich fühle Gott nicht, ich sehe nicht, dass irgendwas klappt, so, ne? Ich habe keine großen Gefühle da, sondern ich weiß manchmal nur, Gott ist da und er ist treu da. Was er sagt in seinem Wort, das ist so. Ne? Manchmal kann ich es noch nicht mal glauben, aber trotzdem darf ich es hoffen. Ne? Und dann reicht es aus. Aber wir sollen nicht nur Gott so lieben, das ist das Interessante, sondern wir sollen auch unsere Nächsten so lieben. Und wir sollen auch uns selbst so lieben. Uns selber zum Guten dienen. Er sprach zu ihm, Vers 28, du hast recht geantwortet, so tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und er sprach zu Jesus, und wer ist denn mein Nächster? Jesus sagt, ja, das stimmt, dann lebst doch. In dem Moment sieht er seine Schwachheiten, seine Nicht-Liebe, ne, und fängt an, rumzustammeln, irgendwie drumherum zu reden. So, warum machst du das so persönlich mit mir? Ich rede über dich hier. Ne? Ich rede hier über Gottes Wort, nicht über mein Leben, sondern über den Willen Gottes. Ne? Wer ist denn mein Nächster, Jesus? Wen soll ich denn so lieben wie Gott? Das ist eine gute Frage. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging mal ein Mensch von Jerusalem nach Jericho. Hab heute gelesen, das ist ein ziemlich harter Weg, 27 Kilometer lang, von einem Höhenunterschied von 1000 Metern, durch ein sehr steiniges Gebiet, sehr verschlungen und so weiter. Und du hast da echt zu tun, diesen Weg zu gehen. Ne? Anscheinend kommt er gerade entweder vom Geschäft oder vom Tempel oder was auch immer, und das ist eben das Tolle hier steht nur ein Mensch. Da steht keine Religion, kein Glauben, den er hat. Da steht auch nicht, von welchen Nationalität er ist. Es ist ein Mensch. Und dieser Mensch, der läuft diesen harten Weg hinab und der fiel unter die Räuber. Und die zogen ihn aus, die schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Und es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinaufzog. Und als er ihn sah, da ging er auf die andere Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und er ging auf der anderen Seite vorüber. Ja. Priester sind stammen von Aaron ab. Die Leviten sind vom Stamm Levi, aber sind die Assistenten, wenn du so willst, von den Priestern, weil sie nicht von Aarons Linie abstammen. Und so kommen ja also die den Gottesdienst gestalten. Die praktisch und laut eigentlich allen Nationen in der Welt verkünden und zeigen sollen, wer Jahwe ist, der Schöpfer von Himmel und Erde und allem. Und sie kommen und sehen halt nur diesen Menschen da liegen und sagen, unrein. Und ich mache mich nicht dreckig. Da gehe ich vorüber. Ja, und dann kam ein Samariter. Und Samariter waren so ein Mischvolk, Mischjuden. Ne? Waren verhasst bei den Pharisäern und bei den Juden allgemein. Hatten auch ihren eigenen umgestalteten Gottesdienst. Hatten ihren eigenen Tempel, weil sie nicht nach Jerusalem durften, und haben halt die jüdische und die heidnische Religion so vermixt, ein bisschen, haben auch auf Jesus, den Messias, gewartet. Verachtet unter den Juden halt. Ne? Und jetzt kommt hier dieser Feind, sag ich mal, der Samariter. Ja. Dieser sündige und schwache Mensch. Kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, da hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin und er verband ihm mit die Wunden und goss Öl und Wein drauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, da gab er dem Wirt 2 Denare, also 2 Tageslöhne, und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, das will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ja. Das Nächstenliebe. Und das ist die Liebe, die wir haben sollen für unsere Nächsten. Ja. So, um uns zu investieren mit dem, was gerade da ist und was vorhanden ist. Mit dem Ganzen. Ja. Und dieser Mann kommt hier und er behandelt ihn wie ein Bruder. Ja. Wie ein Freund. So, dieser Samariter kommt und sieht einen Menschen. Ja. Gleichwertig mit ihm. Und wenn wir rausgehen und zu den Menschen, um ihnen zu dienen, wer auch immer unser Nächster heute ist oder morgen, da zählt es nicht, was die glauben oder wovon die überzeugt sind oder was die für Sünde tun oder wie gottlos sie auch sind oder tun. Jesus hat uns befohlen, wir sollen unsere Feinde lieben. Und manchmal ist es leicht und manchmal ist es schwer. Es gibt so bestimmte Menschen, bei denen ich halt auch lieber auf die andere Seite gehen würde. So einfach so tun, als ob nicht gesehen und weg. So, ne? Aber hier ist ein Mensch, dem das total egal ist. Und er investiert diese Agape, ne? In diesen Fremden. Und Agape kostet immer. Agape kostet immer auf eigene Kosten. Wenn du Agape einsetzt, diese Liebe Gottes, dann wird es für dich teuer. Nicht für den anderen. Der andere macht Gewinn. Ne? Agape bedeutet zu schenken. Ohne zurückzubekommen. Ne? Bereit zu sein, alles zu geben, egal was es für mich bedeutet. Manchmal ist Agape, tut die echt weh. Ne? Manchmal investiere ich mich in jemand anderes, der mich danach verletzt. Ne? War das eben dieses Wundervolle, wo Christus gesagt hat, oh, wer gibt, der wird auch empfangen. Ne? Denn geben ist seliger denn nehmen. Wer investiert um meines Namens willen, der dient mir. Wo er sagt, ihr habt mir Wasser gegeben, ihr habt mich bekleidet, als mir kalt war, ihr habt mich besucht im Gefängnis, um mich zu trösten. Wann haben wir das gemacht? Jedes Mal, wenn ihr das bei einem Kleinsten getan habt. Dann habt ihr es mir getan. Und er sagt, und deswegen kriegt ihr auch Früchte 70, 100-fältig, 30-fältig. Also die Agape kostet zwar für mich in erster Linie, aber auf mein Konto, das im Himmel ist, kommt Plus. So ein Riesenplus, was ich hier gar nicht hätte zum Investieren, nur zum Geben. Also es ist weise, in die göttliche Aktie zu investieren. Der Typ gibt ihnen hier 2 Tageslöhne, das ist echt viel Geld. Und sagt dann zum Wirt, ja, wenn ich komme zurück, und wenn der mehr gekostet hat, weil viel isst oder was auch immer, gut, dann zahle ich das auch noch. Und Jesus fragt jetzt den Schriftgelehrten, welche von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen? Und Jesus dreht es einfach um. Da geht es nicht mehr darum, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Ne? Also, welcher von den dreien ist nur der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, naja, welcher die Barmherzigkeit an ihn geübt hat. Und da sprach Jesus zu ihm, naja, so geh du hin und handle ebenso. Ja. Das, was Christus hier ihm sagt, ist, ja, dann, wenn du deinen Nächsten lieben willst, dann musst du der Nächste sein für den anderen. Und das ist eben dieses biblische Konzept, das so wichtig ist. Wer in der Agape wächst, der stirbt sich selbst. Geht nicht anders, sonst gibt es keine Agape-Liebe. Der muss auf sich selbst verzichten und der nimmt auch die Last, die es damit auf sich bringt. Manchmal tut es auch weh, Gott zu lieben. Manchmal ist das ein Riesenpaket, das er einem gibt, wenn man sich entscheidet dafür, die Liebe zu leben und Gott alles zu geben und ihm alles sein zu lassen. Das ist nicht immer Freude und immer schön. Ne? Manchmal fühlt sich's an, als ob man sterben muss. Ne? Die tief gegangen sind mit Gott schon und viel erlebt haben, die wissen, wovon ich rede. Ne? Und das ist eben das, wo ich mich so ein bisschen beschämt heute gefühlt habe. Ne? Wie viele Menschen war ich nicht der Nächste? Bei wie vielen Menschen bin ich vorbeigelaufen? Weil wir sind die Priester, die Leviten, im neuen Bund, bei diesem neuen geistlichen Tempel für Volk Zion. So, und das sind wir. Ob wir das zu sehen glauben, ist egal. Es ist so. Ja. Wir sind die Bundeslade, die rumläuft durch die Welt, die, wo Gott Menschen begegnet. Ja. Wir sind die Propheten der heutigen Zeit. Wir sind die, die das, was Gott denkt und will, laut machen für alle hörbar. So, das sind wir. Schwache, normale Leute. Ne? Aber ist egal, wir haben ja einen Heiligen Geist und Jesus. Wir haben eine Berufung und eine Erwählung bekommen. So, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, worum es wirklich geht. So, dass wir uns wirklich investieren in die Nächsten. So, so viele Menschen, die ich, an denen ich vorbeigegangen bin, wo ich weiß, die haben Not und die werden verloren gehen. Aus Faulheit, aus... Manchmal kriege ich es gar nicht mit, weil ich einfach nur an mich denke. Ne? So, aber das ist nicht okay. So, und Jesus sagt hier, du musst der Nächste für die anderen sein. Also geh und sei der Nächste. Für jeden Mensch. Und ich bin dankbar, dass Gott mir der Nächste war, schon immer, seit ich mit ihm gehe. So, dass er immer nah ist, immer da. So, ich weiß es einfach. Und selbst wenn ich ihn nicht höre, finde ich ihn trotzdem irgendwie so, wenn ich komme mit meinen Gebeten. An irgendeinem Punkt kommt immer sein Wort, entweder durch Brüder und Schwester oder durch Zeit mit ihm oder durch Nachsinnen, aber irgendwie ist immer wieder der Punkt da, wo ich mich zu Hause fühle und weiß, ich bin sicher. Petrus hat es gesagt, zuallererst bei der Nächstenliebe ist es die Nächstenliebe, die wir ausüben sollen bei unseren Brüdern und Schwestern der Gemeinde. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Bibel. Das ist wichtig, dass wir wachsen für unsere Geschwister, Christus dort erkennen. Dass wir uns da investieren, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Dass wir nicht nur faul sind und uns bedienen lassen von anderen, um satt zu werden, geistlich oder physisch, sondern dass wir selber kochen und mitbringen. Und auch da ist der Bereich mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Vorbereitet zu sein. Und aber auch da, wenn du nur 2 Brote hast und 3 Fische, ne, für eine Zahl, die viel zu mächtig ist, um alle satt zu kriegen, auch im Geistlichen, es ist egal, dann investier das und Gott vermehrt das schon. Was so intensiv in mein Leben spricht, sind meine Kinder. Manchmal sagen die nur 3 Wörter, total simpel und naiv, aber die bringen mich aus den Latschen einfach. Entweder zeigen sie mir, was für ein Idiot ich gerade war, ne? Oder was ich falsch mache, oder sie sprechen mit simplen Worten einfach rein, und ich bin sofort getröstet oder erbaut, ne? Oder beschenkt. Es ist egal, wer wir gerade sind in Christus, aber das, was wir sind, das gehört den anderen. Das darf nicht versteckt werden, weil da geht so viel verloren. Ne? Und selbst jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, für mich waren das immer die Leute, die mich am meisten irgendwie erbaut haben und mich am nächsten zu Jesus gebracht haben, weil da ist so viel Leidenschaft und so viel Begeisterung für Christus. Ne? Über jede kleinste neue Erkenntnis, das ist ein Riesending und da wird doch drüber erzählt, ob es was Riesengroßes ist, wo du denkst, weiß ich. Aber irgendwie zeigt es halt, bringt Frische rein, ne? Für einen selbst. Letzte Woche haben wir gelesen, werdet wie diese Kleinkinder. Von daher, das Schlimmste, was wir tun können, ist zu sagen, ich habe nichts oder ich habe zu wenig. Oder ich weiß zu wenig. Weil im Endeffekt ist das Gegenteil von Barmherzigkeit, ist Hartherzigkeit. Und mit harten Herzen kann Gott nicht viel anfangen. Und deswegen ist wichtig, dass wir unsere Herzen weich halten füreinander und für Gott. Aber es ist natürlich auch wichtig zu dienen. Ne? Von daher, die kleine Geschichte hier, die noch kommt, lesen wir jetzt noch. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha, die nahm ihm auf in ihr Haus. Jesus geht einfach zu einer fremden Frau. Schrecklich. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen Jesus und sie hörte sein Wort zu. Martha aber, die machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich denn nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Das ist dieses Martha und dieses Maria-Herz. Ne? Beides habe ich. Und ich kann die Martha total verstehen. Da ist Jesus in ihrem Haus. Der Christus. Und ich kann mir vorstellen, die guckt, was da ist und macht, zaubert da 3-4 Gänge-Menüs. Ne? Steht die ganze Zeit in der Küche und macht so. Und dann faltet sie noch die Servietten oder was auch immer so. Macht einen Tisch schön, macht nochmal alles sauber. Oh, Jesus ist da, kann das voll dreckig und peinlich so. Ne? Und die ist die ganze Zeit am Hin- und Herwuseln so und total aufgeregt. So, ne? Und ihre Schwester Martha sitzt mit Jesus und den Jüngern da zu den Füßen, hört Jesus zu, was er sagt. Ne? Und Martha, kann ich mir richtig vorstellen, weil ich kenne das auch von mir, hatte ich auch schon oft solche Gedanken. Ne? So guckt bei jedem Gang Teller, den sie auf den Tisch macht, die Maria an, denkt so, faule Sau. So, jetzt mache ich hier alles alleine. So, ne? Ich bin hier die einzig Gerechte. So, ne? Ich bin richtig toll, ich gefalle bestimmt Jesus. Der wird sich noch hersetzen, mir auf die Schulter klopfen. Ne? So, aber irgendwann wird sie halt so dicke, ne? Weil sie so sauer wird auf Martha. Maria? Maria? Ich verwechsel die immer. Ja. Ne? Weil sie so stinkig wird auf Maria, sodass sie irgendwann einfach platzt. Ne? Und ihre Gedanken werden laut. Ne? Und sie sagt so, jetzt reicht's schon, Jesus, kannst du mal jetzt Maria hier einen Arschtritt geben, so, dass die auch mal was macht? Ne? Bei meinen Kindern oben ist es genauso. Ich sag, deck den Tisch. Ne? Dann Piti macht dann die Teller und die Gabeln und so und war gestern so und Käse und Wurst und was auch immer, den ganzen Kram, ne? Aber hat die Gläser halt vergessen. So, und alle sitzen da beim Abendbrot so, ne? Und Nora, ich hab Durst. Ist überhaupt kein Glas da. Ne? Ich steh auf und hol. Ich mach doch nicht alles. Und halt dieses, also sie hat das Besteck hingelegt. Von daher, sie hat ja was gemacht. Ne? Aber halt dieses Herz macht überhaupt keinen Sinn jetzt mit der Geschichte. Vergesst es wieder. Falsches Beispiel. Aber ich kann es jedenfalls verstehen. Ne? Ich diene im Café und ich diene da und ich bin dem Menschen bereite noch Predigt vor und so. Ne? Und bin voll am Wuseln und am Machen für meinen Christus. Und für die Leute, die da sind, aber in diesem ganzen Wirrwarr und in den ganzen Frommsein und so weiter, passiert es halt, dass man irgendwie vergessen, worum es denn eigentlich geht. Wofür man das eigentlich macht. Warum das überhaupt da ist. Ja. Und das ist Christus zu begegnen. Ja. Und du kannst noch so viel Bibel lesen und da bewandt sein und noch so viel dienen und noch so viel geben und alles weggeben, was du besitzt, aber wenn es nicht darum ist, um Gemeinschaft zu haben, dann ist das absolut, absolut nichts wert. Das hat nichts mit Agape zu tun. Sondern mit Hartherzigkeit und mit Stolz und sich selbst. Ja, weil wenn ich das alles tue, aber nicht Gott begegnen möchte, wozu mache ich es dann? Ja, das ist, als ob ich ein Stalker bin von irgendeinem Promi und ich versuche alles rauszufinden, was es gibt über den. Und den kenne ich richtig gut dann. Ne? Aber trotzdem haben wir nie miteinander geredet. Wir kennen uns nicht. Der wird mich sehen dann und sagen, ja, wer bist denn du? Aber ich kenne dich doch. Und so kannst du studieren und wie ein Stalker da sitzen und meinen, du kennst Gott oder du kennst deinen Nächsten ganz gut. Aber im Endeffekt, wenn die Begegnung wirklich dann mal kommt, sagt Gott dann ja, kenn dich nicht, war nie bei dir, du warst nie bei mir. Wer bist denn du? Aber ich habe doch das und das gemacht. Und ich habe so viel Zeit investiert, um zu lernen und so viel Zeit investiert, um zu geben und ein guter Mensch zu sein. Ja, das ist ja toll, aber ich kenne dich trotzdem nicht. Weil du hast nie den wichtigen Teil genommen, einfach dich mal zu mir zu setzen. Ja. Und so ist es halt auch mit unseren Nächsten. Es bringt nichts, wenn du rausgehst und den Menschen auf der Straße Essen gibst. Oder Kleidung. Oder Gemeinschaft. wenn es nicht ist, um mit den Leuten Gemeinschaft zu haben und die zu hören. Ne? So, weil morgen haben die wieder Hunger, spätestens. Ne? In der Woche sind die Kleider wieder dreckig und zerfetzt. So, und die Leute kommen und nehmen, aber kennen dich nicht und du kennst sie nicht. Ne? Wenn wir die Dinge, die wir tun für Gott, nicht daraus tun für diese Person, so, dann ist es nett und vielleicht hilfreich, so, aber es ist im Endeffekt nicht wert für Gott und für die Ewigkeit. Ja. Im 1. Korinther 13 gibt es eine große Liste, aber habe ich letztes Mal schon gesagt, wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ja. Und Jesus spricht halt und kommt rein und total unerwartet für Martha, was Jesus sagt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, ja, ist anscheinend immer noch am Wuseln. Martha, Martha, so, und du machst dir Sorge und du machst dir Unruhe um vieles. Ja. Christus guckt sie nur an und denkt so: Oh, das arme Mädchen. Ja. Rennt hin und her und hin und her, macht sich nur Sorgen, ob alles passt, so, und, ne, ist nur mit sich selbst beschäftigt, so, und hat überhaupt keinen Frieden, gar keine Ruhe. Ja. Eines aber ist Not. Du tust vieles, aber eine Sache würde schon reichen jetzt einfach. Damit du zur Ruhe kommst und damit deine Sorgen verschwinden und du dich sicher fühlst. Maria aber hatte das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sagt, hey, das, was mir wirklich wichtig ist, das macht Maria. Es gibt eine Zeit zum Dienen, aber es gibt auch eine Zeit, um bedient zu werden, und zwar von Gott, geistlich. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Trinken, sondern wir brauchen Ruhe. Und die finden wir und das bekommen wir von Gott. Eine Nahrung, die die Seele satt macht. Nichts Physisches kann das hier auf Erden. Du kannst noch so viel einkaufen gehen und dich beschenken, ne, mit irgendwelchen tollen Sachen, aber dass du, der Hunger bleibt. Ne. Du kannst noch so viel dich ablenken mit Glücksspiel oder mit Film oder mit dies oder mit jenes, und das betäubt zwar im ersten Moment irgendwie, aber deine Seele hat trotzdem weiter Hunger. Machst du das aus, ist aber da. Essen, trinken. Ne? Und von daher, das Allerwichtigste, bevor wir überhaupt dienen und tun, ist, dass wir erstmal zur Ruhe kommen in Christus. Ich habe das schon zu mehreren Leuten gesagt, hey, du redest besser gerade nicht mit Leuten über Jesus. So. Weil dein Leben ist einfach nicht in Ordnung. Du redest so viel über Christus, aber man sieht gar nichts von ihm in dir. Sondern das ist ein schlechtes Zeugnis. Ich habe auch schon zu manchen gesagt, tut mir leid, du brauchst nicht mehr hier dienen. Weil es ist für dich nur Arbeit und eine Last. Da mache ich es lieber. Aber Gott kriegt die Ehre. In der Apostelgeschichte kannst du das gut sehen, wo die Apostel da sind und die sagen einfach, Mann, wir haben keine Zeit mehr, unsere Predigt wird immer flacher. Und ich kenne das jetzt, ich habe so viel zu tun, gerade wegen Umzug und so weiter, und dann kam noch Krankheit, und dann kam noch mit Dorot eine Geschichte und dies und jenes und irgendwie habe ich keine Zeit für Gebet, zum Nachdenken und fürs Wort. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, meine Predigten werden flacher und flacher. Ne? Und da muss ich an die Stelle denken, halt, wo die Apostel da sind und das gleiche Problem haben und einfach sagen, wir haben nichts Neues mehr zu sagen. Ne? Und dann sagen, wir brauchen Leute, die jetzt das Praktische tun, damit wir wieder Zeit haben für Gebet und fürs Wort. Ne? Wo ich früher mal dachte, das ist voll faul. Die setzen sich da schön auf ihre Couch und denken über Gott nach, ganz chillig, und die anderen arbeiten, aber nee, es ist einfach nötig. Ne? Und dann sagen sie halt, aber das müssen Leute sein, die ein reifes Leben haben, voller Geist sind, die ein Zeugnis sind für eine veränderte Person, für Christus. Ne? Also da darf nicht jeder Tische bedienen und abdecken, sondern es sollen Menschen sein, die das für Christus tun, ihm zur Ehre. Ne? Und so ist es, läuft es auch hier in der Gemeinde wenn es nicht von Gott kommt, sondern wenn man das nicht zur Ehre Gottes tut, sondern einfach nur aus Pflichtprogramm, wir tun ja vieles aus Pflicht, ne, zum Teil, so und tun noch dies und tun noch da was und tun noch da was, so, aber dann sage ich halt lieber, nee, entweder streichen wir das oder ich mach's. Ne. Dann ist es besser, nicht zu dienen, sondern erstmal zu Christus zu kommen und ruhig zu werden. Erstmal Vertrauen zu lernen in ihm. Erstmal zu sehen, wie stark und wie mächtig er ist und wirken kann. Wir Christen, wir neigen gern dazu, zu viel zu machen. Ich kenne Gemeinden, da geht's, für mich ist das ein Arbeitslager, keine Gemeinde. So, da wird jeder gezwungen zu tun, und zwar noch mehr und mehr und mehr, und da haben wir ein Programm. Ihr seid natürlich alle dabei. Ne? Das wird nicht direkt so gesagt, aber wenn man es nicht tut, dann merkt man den Zorn des Pastors, ne? Oder der Gemeinschaft. So, ne? Und das ist schade, weil man dann in so vielen Bereichen alles gibt, seine Kraft und sich, so, aber nichts wirklich komplett tut. Ja. Und das irgendwann ist man einfach müde und zu schlagen und zu schossen, ausgebrannt, wenn man so will. Ne? Dann ist es besser, nur eine Sache zu tun, aber das mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Ja. So, von daher muss gucken, es gibt geborene Martha-Typen und geborene Maria-Typen. Das gibt so ein Mischwesen, ne, wo immer mal was rausbricht. Wenn du so eine Martha bist, so ein, und dir viel Sorge und so sehr viel Unruhe in deinem Leben ist, so, dann weißt du, was zu tun ist. Ne. Wenn du eine geborene Maria bist, so, dann kann es sein, dass du dazu neigst, zu wenig aufzustehen und zu dienen. Ne. So, und auch nicht gut. So ein, aber eine Mischung aus beiden ist halt elementar. Aber wenn man mit irgendwas anfangen sollte, dann auf jeden Fall zum Knien Jesus zu sein und erstmal ihn zu hören, ne, zur Ruhe zu kommen. Ja, wir wollen unseren Nächsten dienen, wir wollen dir dienen und ja, auch selber uns dienen in deiner Agape, Herr. Ja. Denn auch unsere Seele hat Bedarf und Verlangen. Auch da sind Nöte, die gestillt werden müssen, einfach dann für Leben und Funktionieren. Ja, und ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns deine Schrift immer wieder auftust, dass wir mehr sehen als nur Worte und Geschichten, sondern dass wir erkennen einfach, was das bedeutet. Ja, worum es dir wirklich geht als Gott. Und wir haben Furcht vor dir, denn du bist riesig. Aber ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen vor dir, weil du für uns bist. Ja, ich bitte dich, dass du uns immer wieder an diese Orte führst, wo wir zur Ruhe kommen können. Wo wir sicher werden und die Sorgen abladen. Ich danke dir, dass es für dich wertvoller ist, wenn der Mensch Zeit mit dir verbringt, als dass er Dinge für dich tut. Ja, bitte achte darauf, jeden Einzelnen hier von uns, so dass wir eine gesunde Mischung haben aus beiden. Dann war volle Frucht bringen. Ja, hilf uns, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und bereit zu sein, als Erster der Nächste zu sein. Denn wir wollen den Menschen nah sein und dich bringen. Und so oft renne ich einfach an Menschen vorbei und bin da engstirnig, gar nicht mutwillig, aber einfach nur, weil ich blind bin. Auch in dem Bereich, gib uns Liebe für unseren Nächsten. Lass uns da wachsen, so dass wir immer mehr die Menschen sehen, auch und die Not, die da ist. Ja. Ich danke, dass du das alles erfüllst, auch heute noch, und dass du uns nah bist. Amen.